ARD.
Intelligenz ist immer so eine qualitative Zuschreibung, ob wir Leuten zusprechen, dass sie selber Entscheidungen treffen dürfen. Und deshalb finde ich den Begriff künstliche Intelligenz so schwierig, weil wir plötzlich anfangen, Statistiksystemen das Recht, Entscheidungen zu treffen, zuzusprechen. Wir tun damit so, als wären diese Systeme in der Lage, selber zu reflektieren. Das haben diese Systeme ja nicht. ChatGPT schmeißt halt die Statistik-Engine an, wenn ich dem ein Prompt gebe und dann generiert es was und dann ist es quasi wieder tot.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Es ist wieder soweit. Die Netzgemeinde versammelt sich in Berlin zu ihrem alljährlichen Festival, der Republika. Da werden dann die ganz großen Linien des digitalen Fortschritts diskutiert. Und besonders ein Thema bekommt gerade täglich neues Futter in Form von Schlagzeilen, die künstliche Intelligenz. Mit ChatGPT hat die Entwicklung von KI einen neuen Meilenstein erreicht und die Debatte um Chancen und Risiken der Technologie befeuert. Darum geht's heute in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Mein Name ist Anna Korwis. Herzlich willkommen. Jürgen Geuter ist Informatiker und Netztheoretiker. Er leitet den Forschungsbereich einer Technologiefirma und reflektiert auf vielen Kanälen und Foren bis hin zum Deutschen Bundestag, wo uns das als Gesellschaft hinführt, was da so in der digitalen Welt passiert. Im Internet und auch auf der Republika, wo er auch in diesem Jahr einen Vortrag hält, ist Jürgen Geuter unter dem Namen Tante besser bekannt. Jürgen Geuter alias Tante, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Warum um alles in der Welt eigentlich Tante im Netz?
Ach, das ist die Abkürzung eines alten Spitznamens, den ich so als Pubertierender hatte. Und damals haben wir alle so irgendwelche Shooter gegeneinander gespielt im Internet und alle haben dann irgendwie böse Namen gehabt. Und ich hatte halt den Namen Thanatos, der Tod, wie man das so unter Quake-Spielern hatte. Und das war allen irgendwann zu lang und dann wurde das irgendwann abgekürzt zu Tante und das ist irgendwie kleben geblieben.
Ich habe ein bisschen Angst vor unserem Gespräch, gestehe ich, nämlich dass es in eins der beiden Extreme kippt, die beim Thema künstliche Intelligenz schnell drohen, nämlich den Hype darum oder gleich so Weltuntergangsfantasien. Können wir das irgendwie vermeiden?
Ja, wir machen das einfach nicht. Also natürlich ist es sehr leicht, entweder sich voll auf die Hype-Schiene zu begeben oder eben den Untergang des Abendlandes hier herbei zu fabulieren, aber das ist am Ende auch sehr unseriös, finde ich, denn diese Systeme sind erstens nicht so unverständlich, wie es gerne behauptet wird, auch nicht so mächtig, wie gerne behauptet wird. Und wenn man ganz konkret drauf guckt, was die Dinge eigentlich tun, was die vielleicht auch an bestimmten Stellen erfolgreich tun, was sie an bestimmten Stellen eben nicht tun können, dann ergibt sich eigentlich sehr, sehr schnell ein sehr greifbares und auch ein sehr konkretes Bild, dass diese ganzen Hypes und Doomsday-Erzählungen sowieso dann ins Lächerliche zieht.
Jetzt ist aber ja schon real und auch ziemlich beeindruckend, was zum Beispiel ChatGPT kann. Das hat ja weltweit so eine Art Schockfaszination ausgelöst. Ne? Da gab es auf einmal also diese Software, die uns User wirklich zu verstehen scheint. In egal welcher Sprache erteile ich deren Auftrag und bekomme dann in Sekunden, weiß ich nicht, Gedichtinterpretationen, Ausarbeitungen über Quantenphysik, alles, was ich will. Und dann gibt es andere Programme, die übersetzen Textbeschreibungen in Bilder, die wie Fotos aussehen, also wo Wörter quasi in Pixel übersetzt werden. Wie ist denn Ihre Grundhaltung solchen Tools gegenüber? Nutzen Sie sowas zum Beispiel?
In meinem Job muss ich, weil mein Job ist, mich mit Zukunftstechnologien zu beschäftigen und sie einzuschätzen. Und deshalb kommt man da überhaupt nicht dran vorbei. Und es gibt auch viele Situationen, wo solche Systeme relevant sein können und wo man sie sinnvoll einsetzen kann, auch wo es nicht gefährlich ist, sie einzusetzen.
Beispiel?
Ich arbeite für ein Unternehmen, das vor allem auch sowas wie digitale Ausstellungen baut oder Ausstellungen, die auch einen digitalen Aspekt haben und da sowas wie generativen Text zu nutzen, um zum Beispiel eine individuelle Begleitung durch eine Ausstellung für Leute zu schreiben. Nicht das Standardding, sondern nachdem eine Person gesagt hat, mich interessieren eigentlich diese drei Themen am meisten, zu versuchen, eine Story zu schreiben on the fly, die genau diese Person durch die Ausstellung auf eine Art und Weise führt, die für diese Person gut funktioniert, ist natürlich ein interessantes Forschungsfeld für uns, zu sagen, wie weit kann man das an der Stelle treiben, ohne dass man plötzlich falsche Informationen einstreut und Dinge eben nicht mehr stimmen. Da sind so KI-Verfahren natürlich extrem nützlich und können auch extrem wertvoll und ermächtigend sein für BenutzerInnen.
Jetzt haben Sie vor ein paar Jahren mal gesagt, letztlich existiere künstliche Intelligenz gar nicht. ChatGPT wirkt jetzt aber zum Beispiel wie ein wirklich intelligenter Kommunikationspartner. Bleiben Sie trotzdem dabei?
Ja, künstliche Intelligenz ist halt so ein Werbebegriff, weil wir mit Intelligenz so viel, auch ganz emotionale Dinge verbinden. Intelligenz ist immer so eine qualitative Zuschreibung daran, auch was eine Person darf und was wir ihr an Rechten zuschreiben. Ob wir Leuten zusprechen, dass sie selber Entscheidungen treffen dürfen. Und deshalb finde ich den Begriff künstliche Intelligenz so schwierig, weil wir plötzlich anfangen, Statistiksystem, wie dem, was heute unter diesem Begriff verhandelt wird, das, was man Agency nennt, also das Recht, irgendwie Entscheidungen zu treffen, zuzusprechen. Und ich glaube, das ist kein sinnvoller Pfad. Weil wir tun damit halt so, als wären diese Systeme in der Lage, wirklich selber zu reflektieren. Und weil wir sagen, das ist Intelligenz, sprechen wir da halt so eine Form von innerem Monolog, den dieses System haben könnte, zu. Der existiert aber nicht. So wie wir als Menschen das haben. Wir wissen, eine Person, auch wenn ich sie nicht anspreche, irgendwas passiert die ganze Zeit im Kopf von Menschen. Die haben einfach eine innere Welt, mit der sie sich beschäftigen, mit der sie sich mit der Welt auseinandersetzen. Das haben diese Systeme ja nicht. ChatGPT schmeißt halt die Statistik-Engine an, wenn ich dem einen Prompt gebe und dann generiert es was und dann ist es quasi wieder tot. ChatGPT rechnet auf Zahlen. Das bricht die Worte, die ich da reinstecke als Text, runter über ein komplexes Verfahren auf irgendwie Zahlen und rechnet es rum und am Ende kommt eine neue Zahl raus, die rechnet es wieder ein Wort um und das ist dann das nächste. Und das macht es immer wieder, bis es halt dann einen halbwegs plausibel aussehenden Text generiert. Das macht es gut, aber es hat halt nicht so eine Form von ernsthafter Reflexion. Und deshalb finde ich halt diesen Begriff Intelligenz so schwierig, weil es verdeckt, was da eigentlich passiert und sehr viel Macht auf diese Systeme auslagert. Und wenn ich das Macht auf so ein System, was zum Beispiel von einem Unternehmen betrieben wird, auslagere, lagere ich auf dieses Unternehmen sehr, sehr viel, eben auch politische Macht unter Umständen aus, die aber versteckt ist, wo ich das nicht sehe. Niemand würde sagen, wir geben jetzt OpenAI, also der Firma, die ChatGPT betreibt, die Macht zu entscheiden, ob JournalistInnen noch Jobs haben oder nicht. Da würde ich sagen, natürlich tun wir das nicht, ist ja absurd. Aber die haben jetzt so ein Produkt und das ist ja intelligent und das kann ja das alles und dann könnten wir damit ja Journalismus machen. Und plötzlich gibt es so eine sehr ähnliche Mechanik, die aber, weil das hinter diesem Begriff versteckt ist, unsichtbar ist für Leute und nicht in dieser Form reflektiert wird.
Jetzt hat ChatGPT der ganz Oldschool-Variante des Briefs neuen Aufwind verliehen, ne? Also des offenen Briefs vielmehr. Ende März gab es schon mal einen offenen Brief, da haben mehr als 1000 Tech-Experten, Wissenschaftler und Promis einen Aufruf unterzeichnet, der gefordert hat, dass man da mal ein 6-monatiges Forschungsmoratorium sozusagen verhängt und mal nachdenkt, was man da eigentlich so macht. Jetzt in den letzten Tagen gab es einen neuen Brief, der hat gemahnt, dass es eine weltweite Priorität sein müsste, das Risiko einer Auslöschung durch KI zu entschärfen. Da geht es dann jetzt um den Einsatz von KI zum Beispiel in der Kriegsführung oder eben um das Szenario, dass eines Tages die Maschine den Menschen steuern könnte und nicht umgekehrt. Was halten Sie von diesen Dingen? Also da ist auch viel PR dabei, ne? Aber inhaltlich?
Wir machen mal was Lustiges und nehmen die Leute beim Wort, die das geschrieben haben. Und ja, wie Sie gesagt haben, die Leute, die diese Briefe verfasst haben, das sind die Leute, die den OpenAI gehört. Das sind die Leute, die das Zeug bauen. Das sind nicht die Leute, die schon seit 10 Jahren sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen und das eben auch kritisieren und reflektieren, sondern das sind häufig die EntwicklerInnen. Aber nehmen wir sie beim Wort. Also, beide Briefe argumentieren ja, dass KI ein, wie sie es immer nennen, existenzielles Risiko für uns ist. Wenn das stimmt, dann ist der erste Brief, der forderte, lass uns mal 6 Monate Pause mit der Weiterentwicklung machen, absurd. Denn dann müsste man sagen, wenn das so gefährlich ist, müsst ihr das jetzt abschalten, was ihr habt. Haben sie nicht gefordert. Sie haben nur gesagt, wir setzen uns mal 6 Monate zusammen, wir machen nichts Größeres und überlegen uns mal, wie man das vielleicht steuern und regulieren kann. Und dann macht ihr das dann politisch so, wie wir das gesagt haben und dann machen wir weiter. Der neue Brief, da geht es jetzt auch irgendwie um Regulierung, aber wenn man auch da wieder ernst nimmt, sagt, okay, das ist existenzielles Risiko, könnte dieser Brief ja auch ganz konkrete Dinge fordern. Man könnte zum Beispiel sagen, man darf keine KI an militärische Institutionen verkaufen, weil das wäre natürlich ein Risiko für das Leben von Menschen. Fordern sie nicht, sie verkaufen dieses Zeug auch weiterhin an militärische Institutionen. Und deshalb nehme ich diese Briefe nicht für sehr voll. Da sind halt Leute, die behaupten, das ist so super mächtig und jede Branche sagt immer irgendwann, bitte reguliert uns. Aber bitte so, wie wir das wollen. Und genau das ist das, was da vorbereitet werden soll.
Aber dieses maximale Bedrohungsszenario, das ist ja die sogenannte Artificial General Intelligence, übersetzt mit künstliche allgemeine Intelligenz, die wird auch manchmal als starke KI bezeichnet. Das wäre dann ein Programm, was wirklich jede intellektuelle Aufgabe verstehen und lernen kann, die ein Mensch ausführen kann. Also bis hin zu ein Bewusstsein haben, Empfindungsvermögen haben. Daran wird geforscht, aber wenn ich Sie richtig verstehe, sind wir davon noch extrem weit entfernt.
Wir wissen nicht mal, wie man da hinkommt und ob es das geben kann. Wir haben keinerlei Ahnung. Diese Dinge wurden ja auch in einem sehr, sehr einflussreichen Paper von zwei amerikanischen Wissenschaftlerinnen Stochastic Parrots, also stochastische Papageien genannt. Die plappern halt einfach nach Wahrscheinlichkeiten irgendwas nach. Und das sieht plausibel aus. Und wir als Menschen, wenn wir was sehen, was plausibel aussieht, projizieren wir immer Intelligenz da rein und so weiter. Wie wir auch in Wolken Formen sehen können. Aber diese ganze Behauptung, erstens die Behauptung, wir wären auf dem Weg zur allgemeiner künstlichen Intelligenz, lässt sich durch nichts beweisen. Natürlich kann ich diese Systeme auf alles anwenden, aber bei vielen Anwendungsfällen fällt es komplett in sich zusammen. Und es gibt auch keinen Grund, weshalb es da jetzt einen qualitativen Sprung geben sollte. Das sehen wir auch einfach in den wissenschaftlichen Papern nicht. Und die zweite interessante Behauptung daran ist, dass diese Menschen immer glauben, wenn es eine allgemeine künstliche Intelligenz gäbe, die intelligenter ist als Menschen, dann wäre das, was diese Form tut, die Unterwerfung und Ausrottung der Menschheit. Das ist auch ein komisches Verständnis davon, was Intelligenzen tun. Nach meiner Erfahrung sind sehr intelligente Menschen meistens eher empathisch und kümmern sich um das Wohl von anderen Menschen. Vielleicht kenne ich die falschen Leute, ich weiß es nicht. Aber das ist eben auch gar nicht meine Weltsicht in diesen 90er-Jahre-Science-Fiction-Geschichten von Skynet aus Terminator unterwirft die Menschheit zu operieren. In der Situation, in der wir sind, wo wir diese Systeme in der Öffentlichkeit haben, wo die ja auch immer auf bestimmte Berufsgruppen vielleicht Druck ausüben, über solche Sachen zu reden, finde ich einfach unseriös.
Also vernebelt das auch ein bisschen den Blick auf die Sachen, die uns jetzt tagesaktuell schon beschäftigen können und auch sollten, weil ja, gerade wenn man vielleicht auch auf den Journalismus guckt, das ist ja ein großes Problem, dass man nicht mehr erkennen kann, ob man mit reellen Gesprächspartnern, Texten, Fotos, auch O-Tönen zu tun hat. Man kann ja Menschen mit ihren Stimmen Sachen sagen lassen, die sie nie gesagt haben. Also da haben wir es dann mit einer manipulierten, mit einer kuratierten Wirklichkeit zu tun. Das sind die Sachen, um die wir uns jetzt schon konkret kümmern könnten und müssten. Lenkt diese Diskussion über Sci-Fi davon quasi ab?
Völlig. Die saugt so die ganze Luft aus dem Raum. Das sorgt immer dafür, dass man eben nicht darüber fragt, sich darüber Fragen stellt. Welche Auswirkungen hat das eben auf Menschenrechte, auf die Art und Weise, wie wir Wahrheit als Gesellschaft irgendwie konstruieren und damit umgehen? Das sind ja relevante Fragen. Es wird hier bald in Deutschland wieder gewählt. Wir wissen jetzt, dass wir theoretisch alles produzieren können und jede Partei und jede Fraktion kann alles Mögliche produzieren, wenn sie es will. Jetzt glaube ich nicht, dass alle Parteien und Fraktionen das tun würden, aber wenn ich halt in den Wahlkampf eingreifen möchte, kann ich damit halt sehr, sehr viel Chaos produzieren. Mehr als über alte Geschichten von und auf Facebook wird Werbung durch Russland geschaltet, wie auch immer. Ich kann da sehr, sehr spitz Dinge machen und bestimmte politische Linien sehr stark unter Druck setzen. Und das ist ein sehr, sehr konkretes Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Jürgen Geuter, im Netz besser bekannt unter dem Pseudonym Tante. Er ist Informatiker und Netztheoretiker, beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen künstlicher Intelligenz. Wie kann man es denn schaffen, die Vorzüge von KI zu nutzen, aber dabei eben als Mensch, als Bürger die Oberhand auch zu behalten. In der Medizin zum Beispiel ist es ja wirklich ein machtvolles Instrument, was Leben retten kann, um nur ein Beispiel zu nennen. Also wie können wir das hinbekommen, dass wir die Vorteile nutzen, aber uns das Ruder nicht aus der Hand nehmen lassen, weder von künstlichen Maschinen noch von deren Entwicklern vor allem?
Bei jeder neuen technischen Entwicklung ist es immer das Erste, was die EntwicklerInnen fordern, dass sie ganz spezifische Regulierung brauchen, weil sie sind ja was ganz Neues und was ganz anderes. Das kann aber nicht sein, wie wir als Gesellschaft mit sowas umgehen. Denn was in so einem System, das da jetzt irgendwas produziert, drinsteckt, technisch, ist erstmal egal. Denn wir haben gesellschaftliche Werte, Vorstellungen, wir haben Gesetze, wir haben zum Beispiel Vorstellungen davon, was die Rechte von Mitarbeiterinnen sind. Wir haben so Ideen wie die Würde des Menschen, die nicht als Zufall so als erster Artikel in unserem Grundgesetz steht. Und man muss daher argumentieren und über Einsatzszenarien sprechen, konkrete Fälle, nicht Science-Fiction-Geschichten von und wenn, dann irgendwie, sondern sagen, okay, wenn jetzt zum Beispiel jemand diese automatisierten Statistiksysteme einsetzt für Screening von BewerberInnen, das ist ja so ein Fall, bei dem alle ganz heiß drauf sind, dass man das so machen könnte, muss man sich die Frage stellen, entspricht das noch den Wertvorstellungen, die wir haben? Dass Menschen halt Bewerbungen schreiben und dann irgendeine Statistik, bei der man nicht mal weiß, welche Vorurteile da drin stecken, die dann irgendwie vor sich hin entscheidet, ob eine Person überhaupt die Chance hat, sich vorzustellen oder nicht. Ist das unsere Vorstellung davon, welche Rechte ich als Mensch, der sich auf diesem Arbeitsmarkt bewegen muss, habe? Dann würden die meisten Leute sagen, nee, ich habe schon zumindest das Recht, mit einer Person zu sprechen. Die lehnt mich vielleicht auch aus zweifelhaften Gründen ab, aber zumindest habe ich irgendwie eine Möglichkeit, auch ein Gefühl dafür zu kriegen, was da passiert ist. Das in diesen technischen Systemen unsichtbar zu machen und immer mit dieser Behauptung zu verbinden, das ist halt ein technisches System, das ist ja neutral, das trifft jetzt ganz rational die richtige Entscheidung. Das läuft halt unserem Verständnis davon, wie wir eben zum Beispiel im Journalismus und diesem ganzen Thema, wie wir Wahrheit konstruieren. Und das kann man auf ganz viele andere Stellen ansetzen. Also zu sagen, okay, was ist denn eigentlich unsere normative Vorstellung, wie ein bestimmtes System funktionieren soll? Und ich glaube, dass es sehr ergiebig ist, immer darüber zu kommen, okay, dieser Bereich des Lebens, was sind eigentlich unsere Werte, die wir damit verbinden? Was ist daran wichtig? Und dann kann man darüber nachdenken, okay, jetzt habe ich hier so ein Automatisierungssystem, was da irgendwas tut. Finde ich das okay oder nicht? Und tendenziell, so wie es gerade läuft, so kompletter Wildwuchs, mein erster Impuls wäre zu sagen, bei der DSGVO gibt es bei Datenverarbeitung so eine Idee von
Datenschutzgrundverordnung.
Von der Datenschutzgrundverordnung gibt es eine Datenverarbeitung ist grundsätzlich verboten, außer es gibt eine Erlaubnis dafür. Und man könnte halt über sowas nachdenken, sagen, gut, in der Öffentlichkeit halt solche KI-Systeme einzusetzen. Erstens müssen die ausgezeichnet sein. Man muss sehen, dass das hier nicht von einem Menschen ist und dass das potenziell mit Wahrheit nicht viel zu tun hat, was da steht. Und dass man halt sagt, es gibt eine Handvoll Begründungen, weshalb du das darfst, und bestimmte Einsatzszenarien, bei denen wir sagen, wir geben das da frei, das ist okay, das Risiko ist gering. Du kannst dir halt Bilder generieren für deine privaten Nutzungen, wenn du das möchtest, fein. Und für andere Situationen sagen, nein, es ist untersagt.
Jetzt wird ja auf EU-Ebene über Regulation gesprochen. Da wird am AI Act gearbeitet und verhandelt. Und Sie haben im September letzten Jahres zu einer Reihe von Sachverständigen gehört, die der Bundestag zum Entwurf dieses Gesetzes eingeladen hatte zur Bewertung. Was sind denn die Grundpfeiler dieses Gesetzespakets? Der Entwurf liegt ja vor.
Hat sich in der Zwischenzeit auch immer wieder verändert. Aber grundsätzlich versucht halt der AI Act zu sagen, die EU soll auch so eine KI-Industrie bitte bekommen. Wie können wir diesen Markt so strukturieren, dass es für die EU Sinn ergibt? Und sie haben da so Konzepte drin wie, naja, es gibt so Risikoklassen. Das heißt, man soll quasi KI-Systemen zuweisen können, ob sie ein Hochrisikosystem sind oder ein Niedrigrisikosystem. Und mit je mehr
ChatGPT wäre sogar in der niedrigsten Kategorie.
Genau. Mit jeder dieser Kategorien sind halt zugeordnet, welche Anforderungen man hat oder ob es vielleicht sogar verboten ist. Eine bestimmte Höchstkategorie ist faktisch verboten im Einsatz. Nun sehen wir aber, und das ist ChatGPT ist da das beste Beispiel, dass man das gar nicht an so einem System einfach machen kann, was immer vom Einsatz herkommt. Man könnte sagen, ChatGPT generiert halt zufälligen Text, das ist ungefährlich, das ist irrelevant. Wenn ich das aber in eine journalistische Plattform reinschiebe, ist es plötzlich sehr, sehr relevant, was das Ding tut und welche vielleicht auch Vorurteile in diesem Ding mitkodiert sind, die keiner sieht und keiner vorher gesehen hat. Und diese Regulierung wird auch deshalb gerade noch hart diskutiert, weil man eigentlich gemerkt hat, dass das ein ganz zentraler Hebel, den man sich eigentlich geben wollte, mit dem man irgendwie das einhegt, dass der nicht funktioniert.
Kann denn staatliche Regulierung überhaupt das richtige Instrument sein, um den technischen Fortschritt einzuhegen? Der hinkt ja auch zeitlich immer hinterher. Schon allein an diesem AI Act wird lange gearbeitet. Das dauert auch noch ewig, bis das in Kraft tritt. Also kann ja gar nicht so richtig Schritt halten. Müsste man nicht viel eher bei den Unternehmen ansetzen, oder ist es komplett unrealistisch, dass man die zu irgendeiner Art von Selbstregulation bewegen könnte?
Ich persönlich glaube nicht an Selbstregulierung. Wir haben in der Vergangenheit sehr selten Situationen gesehen, wo das funktioniert. Kann auch nicht funktionieren in dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben. Von daher haben wir am Ende nur Politik als Zugriff. Und Politik ist ja auch das, wie wir als Demokratien uns verstehen. Wir sagen, der politische Weg ist, wie wir die Welt strukturieren, und ein kleiner Teil davon ist eben auch die Wirtschaft, und die hat sich dem zu unterwerfen, wie wir unsere Wertvorstellungen in Gesetze gießen. Ich glaube halt, der erste Fehler, den man da macht, ist immer zu glauben, hier gibt es eine neue Technologie, jetzt müssen wir ein neues Gesetz dafür schreiben. Anstatt zu sagen, okay, wir haben ja viele Gesetze und die fordern bestimmte Dinge, und passt nicht das, was in diesem Gesetz steht, eigentlich auch schon auf das, was da passiert. Also zu sagen, wenn ich sage, ich habe als Mitarbeiterin oder als Person, die in einem Einstellungsverfahren ist, ich habe das Recht, nicht diskriminiert zu werden. Wenn ich aber das Recht habe, nicht diskriminiert zu werden, dann wendet sich das auch auf KI an. Da kann ich vielleicht dann als Ministerium kurz einmal die Anwendungsvorschrift noch dazu schreiben, sagen, für KI bedeutet das hier. Das bedeutet, an diesen Stellen darf ich es nicht einsetzen oder bla 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 bla. Ich brauche kein neues Gesetz dafür, weil der grundsätzliche moralische Wert, den wir in Gesetze irgendwie geben, der steht. Und die Tatsache, immer zu glauben, ich muss jetzt für jede neue Technologie ein neues Gesetz schreiben, hält uns nur auf. Alles, was das tut, ist irgendwie uns ein paar Jahre zu beschäftigen. Dann schreiben wir ein Gesetz, was auf jeden Fall, wenn es fertig ist, nicht mehr passt, weil die Technologie sich marginal geändert hat. Es ist ein Holzweg zu glauben, dass man diesen schnellen technischen Entwicklungen durch ganz, ganz maßgeschneiderte Regulierung irgendwie immer hinterherlaufen müsste. Regulierung hat ja eher einen grundsätzlichen Aspekt, und den in die Anwendung zu bringen und vielleicht dann für eine neue Technologie klarzustellen, wie sich das jetzt hier anwendet. Das ist, glaube ich, der Pfad, der eben auch schneller ist und den man irgendwie schneller diskutieren kann. Da argumentiert man eben aus seinen gesellschaftlichen, politischen Überzeugungen heraus, und die sind verhältnismäßig statisch, sollten sie zumindest sein.
Sie halten auch einen Vortrag auf der Republika, da geht es um den Aspekt, den Sie eben schon mal kurz nannten, dass man vielleicht auch mal sich herausnehmen kann und sollte, Stopp zu sagen oder Nein zu sagen zu bestimmten Entwicklungen. Wäre das auch ein denkbarer Weg, dass wir uns als Bürger entscheiden zu sagen, nee, das wollen wir nicht, das nutzen wir nicht, oder ist das völlig abwegig, weil es natürlich auch so praktisch ist und es macht ja auch ehrlich gesagt total viel Spaß, da bei ChatGPT irgendwelche Sachen mal auszuprobieren oder Bilder zu erzeugen oder was auch immer. Also, dass sich der Mensch als Privatmensch sozusagen selbst reguliert?
Ich finde, es gibt eine gute Parallele im Bereich Umweltschutz und Klimakrisenbekämpfung. Denn auch da wurde ja irgendwann alles individualisiert. Es wurde dann ist ja ein Konzept, was BP damals erfunden hat, der CO2-Fußabdruck, bei dem das ganze Problem nicht mehr strukturell ist und große Firmen machen das halt so, sondern ich muss jetzt selber irgendwie meinen CO2-Fußabdruck so senken, damit das Klima gerettet wird. Wir wissen doch, dass das nicht funktioniert. Es hat aber trotzdem einen positiven Seiteneffekt, das Studien gezeigt haben, denn selbst wenn das rein faktisch wenig Impact hat, dass ich nur Fairtrade-Kleidung kaufe, einen Impact hat es und das bedeutet, ich akzeptiere statistisch gesehen Regulierung, die in diese Richtung geht, eher und halte sie für sinnvoll und unterstütze sie. Das heißt, man kann schon auch mal drüber nachdenken, bei allem Spaß, den das macht und bei allem auch, es ist ungefährlich, wenn ich mir mit Midjourney jetzt für mich 3 Bilder generiere, weil ich die witzig finde. Aber mal drüber nachzudenken, was da eigentlich dahinter hängt. Erstens, diese KI-Verfahren haben einen wahnsinnigen Klima-Impact. Diese Dinger verschwenden richtig viel Strom. Das hat eine extreme CO2-Bilanz und verbraucht für die Kühlung dieser Rechenzentren große Mengen von Wasser. Gibt es auch aktuelle Studien, die zeigen, wie viel Trinkwasser diese Dinger eigentlich verheizen. Das hat einen wahnsinnigen Klima-Impact. Das muss man einfach mal mitdenken. Das heißt nicht, dass man das nie benutzen darf, aber es ist was, was man auf der Kette haben muss. Und es gibt viele andere Aspekte, die auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Also es sind halt Systeme, die sich quasi, gerade wenn wir über Bildgeneratoren sprechen, die haben sich halt die Arbeit von irgendwelchen KünstlerInnen geklaut, in so ein Statistiksystem gesteckt und jetzt kann ich mir was generieren. Das geht häufig gegen den Willen der KünstlerInnen, die explizit sagen, ich möchte in diesem System nicht drin sein. Ist das die Art Umgang, die wir moralisch richtig finden? Und das ist natürlich was, was wir uns auch individuell fragen können. Wir brauchen uns aber nicht vorstellen, dass unsere individuellen Handlungen da jetzt so viel wahnsinnigen Impact haben werden, auf so einer materiellen Ebene. Dieses System läuft und große Firmen kaufen dieses Zeug weiter und werden das an allen möglichen Stellen einsetzen, ob ich da jetzt mir 3 Bilder generiere oder nicht.
Genau, als Wurzel des Problems werden ja oft diese großen Unternehmen, die eben so viel Macht, Datenmacht bei sich ballen, gesehen. Und daraus entstanden ist ja auch wieder der Wunsch, dass die digitale Entwicklung back to the roots gehen könnte, wieder zu einem demokratischeren Netz, zu einem dezentraleren Netz. Da gibt es dann Schlagworte wie Web3, das jetzt hier alles aufzudröseln, das würde viel zu weit führen. Aber so die Grundidee, dass man sagt, man verteilt die Zugänge wieder auf die Schultern aller, ist das eine total sozialromantische Utopie oder könnte es das tatsächlich geben und würde damit eben auch ja, die weitere Entwicklung von künstlicher Intelligenz in irgendeiner Form demokratisieren?
Ich bin ein großer Fan von so Demokratisierungsprozessen und auch von dem Wiederauflebenlassen von bestimmten Idealen, die das Web ganz zu Beginn hatte. Also ich betreibe auch mein eigenes Blog und habe das nicht irgendwo sonst wo gehostet und meinen eigenen Mail-Server und diesen ganzen anderen Schnickschnack. Es gibt natürlich Bewegungen zu sagen, wir machen jetzt so Open-Source-KI-Systeme, die sich jeder und jede runterladen könnte und benutzen könnte und behaupten darüber eine Form von Demokratisierung. Und natürlich ist es demokratischer, als einfach OpenAI entscheidet, was passiert. Weil ich könnte es theoretisch mir runterladen, ich kann vielleicht sogar das nochmal nachtrainieren, damit es irgendwie noch besser auf meinen Anwendungsfall funktioniert. Das ist für jemanden wie mich und für die Firma, in der ich arbeite, super praktisch. Ich habe verhältnismäßig lange Informatik studiert, ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Das ist demokratisierend für eine ganz kleine Gruppe. Dass das jetzt wirklich in der Breite die Menschen empowert, sehe ich nicht. Das kostet halt auch richtig Geld. Also wir wissen, dass zum Beispiel so ein Sprachmodell von null auf zu trainieren, das kostet einfach in den Stromkosten und der Hardware, die ich da brauche, mehrere Millionen Euro, einen so einen Trainingslauf durchzuführen. Von daher ist es eben auch eine exklusive Form von Teilhabe, die, glaube ich, nicht dem entspricht, was wir wirklich als so eine ernsthafte Dezentralisierung und Demokratisierung sehen würden.
Okay, also wenn das keine Option ist, keine realistische zumindest, und es uns nur bleibt mit dem Modell, wie es jetzt läuft, eben mit großen Konzernen, die da ihre Geschäftsmodelle verfolgen und so weiter und mit deren Output zu leben, damit umzugehen und diese zu regulieren. Sind Sie denn optimistisch, dass uns das so gelingen wird, dass KI eine gemeinwohlfördernde Wirkung vor allem entfalten wird?
Ja, es gibt ja auch Leute, die sich damit sehr viel beschäftigen. Es gibt hier in Berlin am HIG, also am Humboldt-Institut für Internet Gesellschaft, eine eigene Forschungsgruppe, die sich nur damit beschäftigt, wie KI und Gemeinwohl zusammengehen können und unter welchen Bedingungen eine KI überhaupt dem Gemeinwohl beiträgt und nicht. Und es gibt ja noch weitere Dinge. Es gibt Anstalten öffentlichen Rechts, es gibt vielleicht Vereine, es gibt ja auch Institutionen, die vielleicht die Infrastrukturen haben, bestimmte Dinge zu betreiben, die einen Mehrwert haben für alle, die nicht kommerziell ausgerichtet sein müssen. Ich weiß zum Beispiel, diese Forschungsgruppe am HIG beschäftigt sich damit, ob man nicht KI einsetzen kann, um die Barrierefreiheit von Eingängen aus Fotos, die es gibt, zu bestimmen und das dann vielleicht in sowas wie die Wheelmap, die viele RollstuhlfahrerInnen benutzen, um zu sehen, wo sie überhaupt hin können, einzuspeisen und eben da die Datenqualität zu erhöhen. Und das kann dann halt eine Institution betreiben, die damit kein Geld verdienen muss, sondern die sich einfach damit beschäftigt, dass Menschen mehr Zugang haben können. Das heißt, es gibt da eben auch andere Wege, als immer nur zu denken, entweder jemand wird reich damit und es wird ein Startup, oder niemand macht es. Also es gibt für ganz konkrete Fälle, bei denen man klar auch sagen kann, das ergibt Sinn, da können sich ja auch seriöse Institutionen hinstellen und sagen, wir machen das jetzt. Und dann können wir die Stellen, wo man KI-Systeme nutzbringend für die Gesellschaft einsetzen kann, dann können wir die voll an den Start bringen. Und ich glaube immer, dass eine bessere Welt möglich ist. Ich weiß, das ist nicht die populärste Sicht im Moment. Es geht immer nur darum, so vielleicht noch den Status quo zu verteidigen und alles wird schlimmer. Das muss nicht so sein. Wir können uns einfach entscheiden, gemeinsam eine bessere Welt zu bauen. Und ich bin da sehr optimistisch, dass wir es hinkriegen.
Jürgen Geuter, vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Das waren die Wissenswerte im Gespräch im RBB24 Inforadio. Zu Gast war der Informatiker und Netztheoretiker Jürgen Geuter. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwes.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.